ARD. Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Diesmal mit Alois Rainer, Bundeslandwirtschaftsminister und CSU-Politiker. Am Mikrofon ist Eva Huber. Herr Rainer, gehen Sie jetzt als Landwirtschaftsminister auch immer noch selber einkaufen?
Liebe Frau Huber, ja. Relativ wenig, muss ich ehrlich gestehen, weil es natürlich die Zeit so nicht mehr zulässt und ich ja fast nicht mehr zu Hause bin. Aber wenn ich in Berlin bin, dann gehe ich auch mal gerne selbst zum Einkaufen. Ja, doch.
Und da ein bisschen das Gefühl zu behalten wahrscheinlich.
Ja, erstens das Gefühl zu behalten und das ist das eine. Und ich gehe gerne in den Supermarkt bei uns im Ministerium um die Ecke, weil ich mir immer noch gerne Lebensmittel anschaue. Ich muss da immer auf die Uhr schauen, dass ich nicht so lange brauche, weil mich einfach Lebensmittel interessieren.
Was schauen Sie da an?
Die Farbe, was denn alles angeboten wird, wenn ich an einer Fleisch- oder Käsetheke vorbeigehe, an einer Wursttheke, an einer Fischtheke. Ich schaue mir an, was da angeboten wird. Und selbstverständlich schaue ich mir auch die Preise an. Das ist ein Thema, das sollte man immer ein bisschen im Blick haben.
Bei welchem Lebensmittel haben Sie denn da vor kurzem beim Kreis gestutzt gesagt? Oha!
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein viel diskutiertes Lebensmittel vom Preis her und da habe ich wirklich gestutzt beim Butter. 99 Cent für 250 Gramm Butter, das ist kein Preis. Ich muss natürlich alles im Blick haben, ich muss die Verbraucherinnen und Verbraucher im Blick haben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Primärproduzenten, die Landwirtinnen und Landwirte im Blick. Und 99 Cent für eine Packung Butter, das ist definitiv zu wenig. Es gilt auch eine Wertschätzung für Lebensmittel zu erzeugen. Und auf der anderen Seite für die Landwirte die Wertschöpfung.
Jetzt aber unabhängig vom Butterpreis gab es ein anderes Lebensmittel, wo Sie auch gestutzt haben beim Preis, nämlich weil er eher sehr hoch war auf einmal?
Ein spezielles Lebensmittel gab es da nicht. Nur ist mir bewusst, dass in den letzten 5 bis 6 Jahren sich die Lebensmittelpreise um über 30% erhöht haben, im Fleischsektor zum Teil noch wesentlich mehr. Das zeigt auch unser Ernährungsreport, dass die Menschen preisbewusster einkaufen, also es wird mehr auf den Preis geachtet.
Butterpreise sind das eine, ein paar Lebensmittel sind gesunken vom Preis her, aber viele steigen auch und gerade steigende Lebensmittelpreise, die könnten auch jetzt wieder ein Thema sein. Herr Rainer, der Iran-Krieg, der hat die Energie- und Rohstoffmärkte nervös gemacht, der Ölpreis und auch die Gaspreise, die sind gestiegen und in der Vergangenheit hat das dann auch oft dazu geführt, siehe Ukraine-Krieg, dass auch die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass dieser Krieg gerade auch die Lebensmittelpreise in Deutschland wieder teurer macht?
Jetzt ist so, dass die Vertreter des Handels schon gesagt haben, also dass jetzt kurzfristig nichts zu erwarten ist. Nichtsdestotrotz müssen wir das Ganze im Blick behalten. Mein Ministerium hat das sehr genau im Blick, aber auch das Wirtschaftsministerium sieht natürlich, dass die Energiepreise sich sehr stark nach oben bewegen. Sie haben es angesprochen, Gas, Rohöl und wir sehen es auch an den Zapfsäulen, wie sich das entwickelt hat. Und ich bin Bundeswirtschaftsministerin Reiche sehr dankbar, dass sie eine Taskforce auf Abteilungsleiterebene schon vor Tagen eingerichtet hat, um das zu beobachten, um eventuelle Schritte auch zu diskutieren. Auch hat sie gesagt, sie werden das auch kartellrechtlich anschauen, die Preise an den Zapfsäulen. Das Weitere ist, wir haben als CDU-CSU-Fraktion eine Arbeitsgruppe unter Leitung von stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Sepp Müller eingerichtet, die genau dies im Blick behält und auch mögliche Szenarien diskutiert, die auf uns zukommen können. Aber jetzt müssen wir auch einmal warten, wie sich das noch entwickelt und wie lange die Situation noch so andauert.
Beobachten ist das eine. Es gibt jetzt auch schon Forderungen zu reagieren. Zum Beispiel auch vom Lebensmittelverband Deutschland, der spricht von einem Kostentsunami, der da auf die Lebensmittelbranche zukommen könnte. Und er fordert zum Beispiel die Neuauflage einer Gaspreisbremse, also da die Preise zu deckeln, mit Steuergeld zum Beispiel. Halten Sie so eine Gaspreisbremse für sinnvoll?
Jetzt muss man mal abwarten, was da noch kommt. Wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann muss man alle Möglichkeiten zumindest andiskutieren dürfen und dann auch andenken dürfen. Und es obliegt dann am Ende der Tage aber auch dem Haushaltsgesetzgeber, dem Deutschen Bundestag, was wir hier machen. Und ich gehe fest davon aus, dass die Arbeitsgruppen, die eingerichtet worden sind, sich ziemlich zeitnah Gedanken machen werden.
Gerade an der Zapfsäule, ich weiß nicht, ob Sie da zuletzt mal drauf geguckt haben, da sagen auch manche Politiker schon, okay, ob das mit rechten Dingen zugeht, weil die Preise so sprunghaft gestiegen sind. Manche äußern da den Verdacht, dass sich die Mineralölkonzerne da die Taschen voll machen. Wie sehen Sie das?
Also ich weiß auch, aus welcher politischen Ecke das kommt. nochmal Panikmache und irgendwelche Anschuldigungen. Da bin ich nicht dabei. Also jetzt mit aller Ruhe mal abwarten, die Situation nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch darüber diskutieren. Und wenn es dann länger dauert, dann werden wir mit Sicherheit einen geeigneten Weg finden.
Also erstmal stillhalten und beobachten.
Ja, zumindest keine Panik und irgendwelche Schnellschüsse, die am Ende der Tage wenig bis nichts bringen.
Kommen wir noch einmal zurück zu den gestiegenen Lebensmittelpreisen. Die sind unabhängig vom Iran-Krieg auch ein Thema, weil in den letzten Jahren die Preise massiv gestiegen sind. Im Durchschnitt kosten Lebensmittel rund 30% mehr als noch 2021. Wir haben gerade diskutiert Energiepreise. In der Vergangenheit hat der Staat eingegriffen, bei den Lebensmitteln nicht. Wäre aus Ihrer Sicht, jetzt auch unabhängig vom Iran-Krieg, so ein Eingriff bei den Lebensmittelpreisen sinnvoll? Zum Beispiel eben die Mehrwertsteuer noch mehr zu reduzieren oder abzuschaffen?
Also ich kenne die Diskussion um das Abschaffen der Mehrwertsteuer oder die Senkung der Mehrwertsteuer. Es gibt die Diskussion auf Grundnahrungsmittel, die zu senken. Und also müssen wir zuerst einmal definieren, was sind Grundnahrungsmittel. Aber grundsätzlich gibt es zu sagen, was die Mehrwertsteuer anbelangt. Also erstens einmal liegt es beim Bundesfinanzminister. Das Finanzministerium ist zuständig.
Das hat Ihren Vorgängern, Herr Özdemir, auch nicht abgehalten, dazu was zu sagen.
Ja, das mag sein, aber ich sage es jetzt so. Aber es hat auch nichts gebracht, ne? Das eine ist, was zu sagen und das andere ist, was zu erreichen. Also ich bin eher der, wenn ich was sage, dann weiß ich, dass ich das erreichen kann. Also von leeren Versprechungen und Symbolpolitik halte ich relativ wenig. Also das ist das eine. Und das zweite fehlt mir auch die haushaltspolitische Fantasie, das abzubilden. Also ich kenne unseren Haushalt. Ich weiß um die Sparvorgaben, die ich habe in meinem Haus. Und ich weiß um die Sparvorgaben, die in den kommenden Jahren kommen. Wenn das aus dem Finanzsektor kommt, wenn unsere Finanzpolitikerinnen und Politiker uns sagen würden, wir haben eine Lösung, um Mehrwertsteuer für Lebensmittel zu senken, dann wäre ich der Letzte, der das ablehnen würde.
Als Ernährungsminister, da sind Sie ja auch immer ein bisschen dafür zuständig, Lebensmittel bezahlbar zu halten. Aber als Landwirtschaftsminister sind Sie auch dafür zuständig, dass die Bauern für ihre Arbeit anständig entlohnt werden, eben auch durch anständige Preise für ihre Produkte. Was ist Ihnen da wichtiger, die günstigen Lebensmittel oder die etwas teureren, aber dafür mehr Geld für die Bauern?
Also eigentlich brauche ich beides, ne? Wir brauchen beides. Wir brauchen einmal bezahlbare Lebensmittel, vernünftig bezahlbare Lebensmittel. Das bedeutet nicht, dass die verramscht werden sollen, einen vernünftigen Preis. Auf der anderen Seite brauchen wir unsere Landwirtschaft in all ihren Facetten. Wir brauchen die Biobetriebe, die konventionellen Betriebe, den viehhaltenden Betrieb, genauso wie die Ackerbaubetriebe, die großen und die kleinen und die Sonderkulturen. Deshalb brauchen wir auch neben der Wertschätzung für die Landwirtschaft auch die dementsprechende Wertschöpfung, also ein auskömmliches Einkommen der Primärerzeuger. Und da muss man mal sehen, die Primärerzeuger, die Landwirtinnen und Landwirte, die stehen am Anfang der Kette und die können nicht einfach die Preise erhöhen. Deshalb versuchen wir, die Belastungen zu senken. Einmal, den sehe ich es durchaus als Erfolg, dass wir die Agrardieselsteuerrückerstattung wieder hinbracht haben. Ich sehe es auch einen Erfolg, dass wir bei der Stromsteuer gerade in der Land- und Forstwirtschaft auch erfolgreich waren, dass wir die auf ein europäisches Minimum gesetzt haben. Und was für mich eine Daueraufgabe ist, ist die Bürokratie zu senken. Bürokratie verursacht neben eine Menge an Ärger auch Zeit und vor allem damit auch Kosten. Und für uns bleibt es eine Daueraufgabe. Ich habe die Stabstelle eingerichtet, also auf der Kostenseite die Landwirte zu entlasten. Den Preis, den kann ich nicht machen, den macht der Markt.
Sie haben vorher auch die Biolandwirtschaft erwähnt. Ihr grüner Vorgänger, Bundeslandwirtschaftsminister der Ampelregierung Cem Özdemir, der wollte den Anteil der Biolandwirtschaft deutlich steigern und hat das Ziel ausgegeben, 30% bis 2030. Fühlen Sie sich diesem Ziel noch verbunden?
Selbstverständlich. Es ist ambitioniert, aber wenn man sich nicht ambitionierte Ziele gibt, dann kommen wir hier auch nicht weiter. Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln ist hoch. Und es kommen auch immer wieder der eine oder andere Biobetrieb mit dazu. Die machen einen ganz tollen Job. Doch, ich halte an dem Ziel fest.
Und Ihre Einschätzung, wie wahrscheinlich klappt das? Haben Sie da, wenn Sie jetzt eine Wette abschließen müssten?
Wir sind jetzt bei 11,5%. Anfang 26. Es ist ambitioniert.
In dieser Woche gab es auch Aufregung bei den Bioverbänden, weil es die Nachricht gab, dass die Bioförderung um 150 Millionen Euro gekürzt werden soll. Sie haben das dann dementiert. Bleibt es dabei? Bleibt das Geld da?
Also erstmal wäre das nicht nur die Bioförderung gewesen, es wäre die GAK gewesen, Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz. Es bleibt dabei, dass die Kürzung so in dieser Form nicht stattfindet.
Und wo wollen Sie dann einsparen? Sie haben ja gesagt, Sie müssen auch viel einsparen.
Ja, wir werden einsparen, aber wir müssen nicht jetzt im Februar oder im März zu Beginn des Jahres schon 150 Millionen bei einem der wichtigsten, bei den zentralen Förderinstrumenten meines Hauses einsparen. Ich denke, das ist nicht notwendig. Bisher sind in den letzten Jahren die Gelder so in der Gänze nicht abgeflossen, weil sie alle Länder nicht abrufen. Ich denke, das ist dieses Jahr dann auch wieder so der Fall. Also diese Kürzung findet so nicht statt.
In Umfragen, da geben Verbraucherinnen und Verbraucher immer wieder an, dass ihnen Tierwohl wichtig ist. Können wir in der aktuellen Lage mit den hohen Preisen und dem wirtschaftlichen Druck uns mehr Tierwohl leisten?
Also erstens will ich mir festhalten, dass wir schon unglaublich tolle Tierwohlställe in unserem Land haben. Es wurde schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel von den Landwirtinnen und Landwirten, was das anbelangt, gemacht. Wir wollen aber immer besser werden. Deshalb kann man gerade über die GAK auch Tierwohlställe fördern. Und ich denke schon, dass man sich Tierwohl leisten kann. Durchaus. Also die Verbraucherinnen und Verbraucher schauen drauf. Tierwohl muss nicht unbedingt teuer sein. Das ist ein Stück weit auch Überzeugung. Wir arbeiten am Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, sind jetzt hier auch sehr weit, was das anbelangt, dass wir das dann in die Frühkoordinierung geben können. Doch Tierwohl kann man sich auch in Zukunft leisten.
Landwirte sagen, es ist durchaus teuer, weil sie die Ställe umbauen müssen und dafür Geld brauchen. Ihr Vorgänger im Amt, der grünen Politiker Cem Özdemir, der hat 1 Milliarde für den Umbau der Ställe bereitgestellt. Sie haben dieses Förderprogramm jetzt wieder eingestellt. Ist Ihnen das Thema da an der Stelle doch nicht so wichtig?
Doch, es ist mir sehr wichtig. Bloß ich muss auch die Ausfinanzierbarkeit des Programms im Blick behalten. Diese 1 Milliarde, die war begrenzt, auch zeitlich begrenzt. Und wenn Sie sprechen auch von 1 Milliarde, wie ich auch, ist auch die Summe begrenzt. Und wenn durch die ersten beiden Jahre, 2024 und 2025, mir schon 300 Millionen abgehen, die nicht an die Landwirtschaft geflossen sind, die wieder zurück ans Finanzministerium geflossen sind, dann fehlen die mir hinten raus. Dann kann ich nicht sagen, ich mache das bis zum Ende, weil mir einfach diese 300 Millionen hinten fehlen. Die fehlen mir. Wir werden dieses Jahr, so wie meine Leute im Haus sagen, die knapp 270 Millionen, die werden wir dieses Jahr verausgaben. Die werden wir dieses Jahr verausgaben.
Also das, was noch da ist, wird verausgabt.
Ja, aber und auch nächstes Jahr noch abfinanzieren. Wir werden es abfinanzieren. Und in Zukunft wollen wir das über die GAK dann auch mitmachen und auch perspektivisch stärken. Bloß leider Gottes, die Haushaltssituation ist eine schwierige.
Also wir halten fest, die Gelder, die noch da sind, die sind zwar nicht in dem Programm, aber die gehen an die Landwirte, die jetzt Anträge stellen.
Ja.
Herr Rainer, Sie sind auch Ernährungsminister. Gesunde Ernährung fällt also quasi auch in Ihr Aufgabengebiet. Krankheiten, die durch eine Ernährung mit zu viel Zucker, Fett, Salz mitverursacht werden, kosten das deutsche Gesundheitssystem jedes Jahr Milliarden. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, von ihrer Schwesterpartei CDU, der hat einen Vorschlag gemacht. Er will eine Zuckersteuer auf Getränke mit hohem Zuckergehalt. Sie selber lehnen so eine Zuckersteuer ab. Warum?
Da gibt es mehrere Gründe. Ein Grund, das ist der einfachste zu sagen, das ist, steht im Koalitionsvertrag, wir wollen keine Steuererhöhung. Das ist der eine Grund. Der weitere Grund ist, wenn man mal genauer nachschaut, es gibt mehrere Staaten, die eine Zuckersteuer haben. Unter anderem hatte Dänemark eine Zuckersteuer. Die haben es 2014 wieder abgeschafft, weil es gerade in dem Bereich nichts gebracht hat. Großbritannien hat eine Zuckersteuer. Es gibt Auswertungen in Großbritannien, die ich durchaus als spannend empfinde, dass es nur Verbesserungen von Adipositas gibt bei 10- bis 11-jährigen Mädchen. Also man muss das schon so genau aufteilen, dass ich eine Verbesserung hier finde. Also wir brauchen hier keine Zuckersteuer. Wir haben gerade vorhin über die Verteuerung von Lebensmitteln gesprochen und jetzt komme ich mit der zusätzlichen Zuckersteuer drauf. Das wird sich beißen. Wir haben
also
seit
gehört eine Limo zu den Grundnahrungsmitteln.
Nein, wir haben nicht von Grundnahrungsmitteln gesprochen, von Lebensmitteln generell. Und des Weiteren ist, wir haben eine Reduktionsstrategie von Zucker, Salz und Fett. Und die funktioniert. die funktioniert gut, die funktioniert aus freiwilliger Basis. Wir erreichen auch die Ziele. Und wenn man dann am Ende der Tage noch ein Stück weit weiterdenkt und sagt, okay, es ist dann weniger Zucker drin, aber um das Produkt dann schmackhaft zu machen, kommen Zuckerersatzstoffe dazu. Dann weiß ich nicht, was besser ist. Also wir bleiben bei der Reduktionsstrategie, die ist erfolgreich, die ist gut. Ich verstehe auch den Kollegen Günther nicht, der hat im CDU-Parteitag einen klaren Beschluss und jetzt will er über den Bundesrat gehen. Und ich gehe auch davon aus, dass es im Bundesrat auch dementsprechend eine Ablehnung geben wird. Aber man kann so weitermachen. Für mich bringt eine Zuckersteuer nichts.
Ein ganz breites Bündnis aus Ärzten, Wissenschaftlern und auch dem Kinderschutzbund, die sagen, diese Reduktionsstrategie, die funktioniert nicht gut genug, die reicht nicht aus, auch Aufklärungskampagnen reichen nicht und sie fordern schon sehr lange eine Zuckersteuer. Liegen die alle falsch?
Na, es gibt durchaus auch die anderen, ne? Die auch im wissenschaftlichen Bereich unterwegs sind und sagen, eine Zuckersteuer bringt nichts. Wir sind mit unserer freiwilligen Reduktionsstrategie ganz gut unterwegs. Also das kann man durchaus auch unterschiedlich bewerten, wie die Aussagen sind, also so wie es in der Wissenschaft halt auch immer sehr, sehr oft ist. Aber ich habe einfach auch die verschiedensten Gründe, die ich gerade auch angemerkt habe, warum ich dagegen bin. Aber der Gesetzgeber für eine Zuckersteuer ist auch wieder der Deutsche Bundestag. Aber meine Meinung ist eine ganz klare.
Lassen Sie uns jetzt mal auf die Agrarpolitik der EU schauen. Ein großer Teil der Unterstützung der Landwirte kommt aus Geldtöpfen der Europäischen Union. Im Jahr gehen an deutsche Landwirte und die ländliche Entwicklung im Moment rund 6 Milliarden Euro. Was haben denn die Menschen in Deutschland selbst konkret von diesen Agrarsubventionen?
Sehr viel. Tagtäglich gedeckte Tische. Tagtäglich gedeckte Tische mit hervorragenden Lebensmitteln. Das haben die Leute in Deutschland jeden Tag durch unsere Landwirtschaft und das dürfen wir nicht vergessen.
Jetzt wird gerade neu verhandelt. Europa will künftig mehr Geld für Verteidigung und Wirtschaft ausgeben und den Agrarhaushalt in der bisherigen Form, den soll es so nicht mehr geben. Müssen sich jetzt die Bauern darauf einstellen, dass weniger Geld da ist für die Landwirtschaft und für die ländlichen Räume?
Jetzt müssen wir mal schauen, wir befinden uns, obwohl die Zahlen seit ungefähr einem halben Jahr bekannt sind, immer noch am Anfang der Verhandlungen. Also es wurde ja jetzt immer wieder mal was draufgelegt. Für mich ist es auch am Ende der Tage wichtig, dass wir in der GAP, also in der gemeinsamen Agrarpolitik nach 27, auch eine überbordende Bürokratie abbauen. Auf der anderen Seite werbe ich ständig dafür, dass wir auch mehr Geld für unsere Betriebe am Ende der Tage zur Verfügung haben. Ich habe es gerade angesprochen, sie versorgen uns tagtäglich mit hervorragenden Lebensmitteln und auf der anderen Seite sehe ich die Landwirtschaft mittlerweile als eine kritische Infrastruktur. Wir müssen das einfach so zur Kenntnis nehmen.
Aber klappt das? Werden die mehr Geld oder gleich viel Geld haben oder wird es weniger werden?
Wir kämpfen dafür tagtäglich, jeden Tag, dass wir mehr Geld für die Landwirtschaft zur Verfügung haben.
Auch Deutschland selber setzt auf mehr Geld für Verteidigung, für innere Sicherheit. Sie kämpfen, wie Sie gerade gesagt haben, für mehr Geld für die Landwirte. Weiß das der Bundeskanzler?
Ja, selbstverständlich weiß er das. Also wir sprechen darüber und der Bundeskanzler weiß auch, dass er in mir einen Landwirtschaftsminister hat, der für die Branche brennt, für die Landernährungswirtschaft und für die Heimat. Und ich sage das auch dementsprechend immer wieder.
Und was sagt er und die anderen Minister? Können Sie da auf Unterstützung für Ihr Brennen, für Ihr Anliegen rechnen?
Ja, am Ende der Tage gehe ich fest davon aus, dass ich mit Unterstützung rechnen kann. Also, weil wir natürlich in erster Linie jeder sein eigenes Ressort im Blick hat und das ist ja vielfältig genug. Auf der anderen Seite müssen wir das große Ganze im Blick haben und zum großen Ganzen gehört für mich einfach eine sichere Ernährung mit dazu. Das hat der Kanzler im Blick und das hat das ganze Bundeskabinett auch im Blick.
Umweltschützer kritisieren auch, dass jetzt bei den Agrarzahlungen, die gerade in der EU angedacht sind, der Umweltschutz hinten runterfällt, dass es sehr viel weniger Umweltvorgaben verpflichtend geben soll. Wird da der Umweltschutz gerade geopfert?
Nein, das denke ich nicht. Das denke ich nicht. Man muss jetzt einmal die Diskussionen, die gerade laufen, mal abwarten. Wir wollen beides. Wir wollen Umweltschutz. Wir brauchen Umwelt- und Klimaschutz, das ist notwendig, hat man in den letzten Jahren schon gemacht und es haben alle ein Stück weit jetzt Sorgen, man ist immer noch im Verhandlungsmodus. Also man muss schauen, was am Ende der Tage Geld da ist, Ich bin in guten Austausch auch mit Umweltminister Carsten Schneider, was das anbelangt. Und wir versuchen, dass wir da hier einen guten Kompromiss am Ende der Tage hinbringen. Aber das ist jetzt noch zu früh.
Sie haben auch angesprochen, Sie sagen selber, Landwirtschaft, das ist wichtig, um unsere Ernährung zu sichern. Das wird auch oft als Argument genommen von Landwirten, um zu sagen, deswegen brauchen wir weniger Umweltschutz, weniger Auflagen an der Stelle. Würden Sie damit gehen, dass da der Umweltschutz einfach jetzt zurückstecken muss?
Nein, das sagen die Landwirte nicht, dass sie weniger Umweltschutz brauchen, weniger Auflagen. Das ist das andere. Weniger Umweltschutz nicht. Man muss einmal sagen, die Landwirte sind für mich die größten Umweltschützer überhaupt. Also die pflegen ihre Flächen und das größte Kapital der Landwirte, und das wissen sie auch, sind ihre Böden. Also die passen schon auf, immer so dieses Pauschale, die Landwirte würden nicht auf ihre Böden aufpassen. Das lasse ich so nicht gelten.
Von der EU-Politik kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, das oft für hitzige Diskussionen sorgt, der Wolf. Der Bundestag hat beschlossen, den Wolf ins Bundesjagdgesetz aufzunehmen. Können Sie ganz knapp skizzieren, was sich jetzt konkret für Landwirte und Weidetierhalter ändert?
Also ein guter Tag heute, muss ich ehrlich sagen. Und ich mache es auch, versuche es in der Kürze zu machen. Der Wolf kommt ins Jagdgesetz. Es ist eine rechtssichere Entnahme von Problemwölfen möglich, und es wird ein Wolfsmonitoring gemacht, um hier genau zu sehen, was Wölfe da sind, und anhand dieses Wolfsmonitorings werden auch dementsprechend Wölfe entnommen. Und ein weiterer Bereich ist, der Wolfschutz bleibt ja bestehen, es gibt auch weiterhin die Unterstützung aus der GAK, aber in den Bereichen, in denen ein aktiver Wolfschutz nicht möglich ist, wie zum Beispiel auf den Almen, in den Alpen und so, können die Länder auch Gebiete definieren, in denen eine rechtssichere Entnahme von Wölfen möglich ist. Also
Entnahme heißt Schießen.
Ja.
Im Moment gibt es ungefähr 219 Wolfsrudel, insgesamt mehr als 1600 Tiere. Passt das so für Sie oder müssten es für Sie weniger sein?
Ja, es müssten schon weniger sein, wenn wir sehen, dass wir im letzten Jahr über 4300 Wolfsrisse gehabt haben, zum Teil mit schwerst verletzten Tieren, die dann verendet sind, qualvoll verendet sind, ist es für mich schon angebracht, dass die Wölfe weniger werden, ja.
Gleich loslegen können die Jäger jetzt aber noch nicht. Das Gesetz ist nur ein grober Rahmen. Jetzt müssen die Bundesländer dann aktiv werden. Naturschützer fürchten, dass der Wolf dann doch wieder sehr schnell zur bedrohten Art werden kann, wenn da jetzt jedes Bundesland so irgendwie selber entscheidet, wie sie das jetzt machen. Wie wollen Sie denn da sicherstellen, dass das nicht passiert?
Also gerade mit dem Gesetz wird gewährleistet, dass das nicht so passiert. Es ist eine rote Linie, der gute Erhaltungszustand, den ich angesprochen habe. Und es steht auch im Gesetz, dass die Managementpläne, die erstellt werden müssen, länderübergreifend abgestimmt werden müssen. Also die Sorgen der Naturschützer kann man da, oder der Wolfsschützer kann man ein Stück weit entkräften.
Und zum Schluss noch eine Frage. Als Landwirtschaftsminister, da sind Sie in Kontakt mit sehr vielen verschiedenen Menschen und Berufen, dem Schweinebauern zum Beispiel, dem Ökolandwirt, vielleicht auch mal einem Veganer oder Kantinenbetreiber. Wenn Sie es sich aussuchen könnten, für einen Tag, in welche Rolle, in welches Leben würden Sie da gern rutschen?
Also ich könnte in jedes Leben rutschen, weil ich kein Problem habe, wenn ich mich einen Tag vegan ernähren müsste.
Aber hätten Sie Spaß oder gibt es irgendwas, was Sie reizen würde, wo Sie sagen, ach, das würde ich gern mal einen Tag machen?
Was ich gern vielleicht ganz außerhalb aus der Landwirtschaftspolitik schon mal miterleben möchte, wäre so ein Training eines Bundesliga-Vereins. Ich bin ein leidenschaftlicher Fußballer. So ein Trainingstag eines Bundesliga-Spielers, was der so alles zu machen hat, oder? Oder auch ein Trainingstag eines Olympiateilnehmers, weil die müssen wirklich hart arbeiten, dass man da hinkommt. Da schenkt, glaube ich, schon viel Training dran. Also sowas so außerhalb der Landwirtschaft, sowas einmal zu sehen, glaube ich, wäre auch ganz spannend.
Herr Rainer, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Huber, sehr gerne.
Was passiert da eigentlich gerade in der Bundespolitik? Wie funktioniert das alles und wo hakt es? Wenn ihr euch das auch fragt, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Linda Zervakis und ich suche im Podcast Berlin Code jede Woche Antworten darauf. Und die kommen von denen, die dicht dabei sind, wenn etwas passiert. Nämlich von den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD in Berlin. Natürlich ist auch Platz für eure Fragen rund um Bundestag, Kanzleramt und Regierungsviertel. In Berlin Code geht es natürlich um die großen Themen. Aber wir wollen uns auch immer mal Zeit nehmen für das vermeintlich Kleine, für Nebensächlichkeiten, all das, was im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt. Der Berlin Code ist euer Podcast zum Bescheidwissen und Mitreden. Wir melden uns jeden Freitag mit einer neuen Folge und zwischendurch, wenn etwas Besonderes passiert. Berlin Code findet ihr kostenlos in jeder Podcast-App, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hört rein und ich freue mich auf euch.